Und was nützt einem der Zugang zu Wasser, wenn man nicht weiß, wie man Brunnen baut, wie man das Wasser irgendwie prüft, dass es nicht giftig ist und so, wie man dann den Abfluss wieder regelt, damit das Wasser nicht anschließend vergiftet wird und so. Also da geht es natürlich schon um Wissen vor allen Dingen. Das ist viel wichtiger, weil man ohne das Wissen eben auch die anderen Dinge gar nicht bearbeiten kann. Deshalb halte ich das Thema Wissen und insbesondere den Zugang zu Wissen für sehr viel wichtiger und fundamentaler. Nur ist das nicht so sehr im Bereich dessen, für das sich eben Zukunftsforscher interessieren, weil alle denken, sei ja alles klar mit dem Wissen. Aber wir leben aber jetzt in einer Zeit, wo Wissen halt auch immer mehr kommerzialisiert wird und abgeschottet wird. Es gibt diese Leistungsschutzprojekte, an denen ja jetzt auch unsere Regierung vehement arbeitet. Und ich glaube, gerade dem muss man einiges entgegensetzen und man sollte vielleicht nachdenken über freies Wissen. Ja, und wenn man damit anfängt, guckt man natürlich erstmal in die Wikipedia. Das tut man auch deshalb, weil der deutsche Förderverein der Wikipedia, die Wikimedia Deutschland, ja sich Verein für freies Wissen nennt. Und was stellt man fest? Die Seite freies Wissen ist gelöscht. Wegen Irrelevanz. Nein, sie leitet um auf freie Inhalte. Da gab es mal wohl eine Seite freies Wissen, freie Inhalte, wo es gewisse Überlappungen gab und dann hat man die eine aufgelöst und in die andere eingebaut. Obwohl natürlich freie Inhalte schon etwas viel Spezielleres ist als freies Wissen. Aber es gibt natürlich die englische Wikipedia, da wird man dann fündig. Da gab es bis vor kurzem eine Seite Free Knowledge. Die gibt es immer noch, die heißt aber jetzt Libre Knowledge, weil Libre das neue Frei ist. Wir wissen natürlich alle, es gibt zwei Bedeutungen von frei, das Frei in Freibier und das Frei in freier Software. Und da hier das Frei in freier Software gemeint ist, heißt es jetzt Libre Knowledge. Ich bin aber trotzdem bei Free Knowledge geblieben, weil das irgendwie handhabbarer ist, ein normales Englisch auch. Ja, und wenn man das da so liest, was da steht, dann stellt man halt fest, dass sich freies Wissen durch drei Dinge auszeichnet. Einmal, dass man es gebrauchen kann, dass man es wiederverwenden kann und dass man es weiterverteilen kann. Und dann heißt es so schön, without legal, social or technological restriction. Oder restrictions steht da noch, ich glaube, das habe ich falsch abgeschrieben. Ja, und das habe ich dann nochmal ein bisschen überarbeitet, etwas anders formuliert, nämlich, ich glaube, es gibt vier Punkte, die freies Wissen auszeichnen. Erstmal, dass es verfügbar ist, freie Verfügbarkeit, habe ich dann Availability genannt. Dass es wiederverwendbar ist, die Wiederverwendbarkeit, Reusability. Und dann vor allen Dingen, und das fehlt in der Definition in der Wikipedia, die Aufhebung der Unterscheidung zwischen Autor und Nutzer. Also bei freiem Wissen gibt es immer diesen Aspekt der Kollaboration, dass halt Leute zusammenarbeiten, um eben auch das Wissen zu vermehren. Da kommen wir gleich noch drauf. Das findet sich natürlich so ein bisschen auch in der Wikipedia-Definition in diesem Aspekt der Redistribution. Aber ich glaube, es ist nicht einfach nur Weiterverteilung, sondern tatsächlich dieser gemeinsame Wissenserwerb, der ja auch besonders bezeichnend ist für die Wissenschaft. Da kommen wir auch gleich noch drauf. Und der vierte Punkt, das ist eben das, was jetzt auch in der Wikipedia etwas fehlt, ist die freie Wählbarkeit. Also ich muss natürlich als jemand, der sich für eine Sache interessiert und Wissen erwerben möchte, auch die Wahl haben, was ich wissen darf und was nicht. Also was ich wissen will, soll ich bekommen und ich soll das selber auswählen und nicht jemand anders für mich. Es geht also nicht, dass mir jemand sozusagen was vorkaut und sagt, das ist das Wissen, was du wissen darfst und das andere nicht. Das ist auch so ein bisschen der Punkt, den ich an der Wikipedia ja kritisiere, dass halt Admins entscheiden, was relevant ist und was nicht. Das gibt es aber nicht nur bei der Wikipedia, das gibt es natürlich auch sonst überall. Also auch in der Schule ist es so, dass der Lehrer letztlich so ein bisschen eine Vorauswahl trifft und dass Schüler da nicht so beteiligt sind. An der Uni ist es dann eigentlich, sollte das eigentlich anders sein, haben wir auch noch drauf. Da sollten natürlich schon die Studenten auch teilhaben an der Auswahl, was sie wissen wollen, aber auch da im Zuge der BAMA-Reform, die werde ich auch noch aufgreifen am Ende, ist es mit der freien Wählbarkeit so ein bisschen eingeschränkt. Und das sollte man vielleicht auch wieder beseitigen, dass halt alles
Vor allen Dingen der letzte Punkt wirft ja auch so ein bisschen die Verantwortung auf Seite des Konsumenten. Das
genau.
Das ist eigentlich auch ein Punkt, der diese Bachelor- und Master-Ausbildung
ja.
Verknüpft ist, weil auch die heutige Einstellung vieler Lernende ist ja der, wir gehen auf die Wikipedia, nehmen die Vorauswahl, die dort getroffen ist, und nehmen sie 1:1, greifen gar nicht mehr zu einem Buch.
Genau.
Und bilden uns selber unsere Meinung. Weil das ist ja eigentlich eine Sache, die auch nicht vergessen wird.
Ja, genau. Also es geht nicht, dass man irgendwas Vorgefertigtes bekommt, sondern man muss sich selber interessieren und selber einbringen. Klar. So, die Ziele von freiem Wissen, muss man natürlich auch noch drüber nachdenken. Einmal natürlich die Wissensverbreitung, also Wissen soll sich verbreiten. Wenn man es einschränkt, verbreitet es sich halt nicht mehr. Dann auch die Wissensvermehrung, also man möchte natürlich mehr wissen. Das kommt nun gerade dadurch zustande, dass Leute zusammenarbeiten. Ne? Der eine weiß schon was und dann weiß der nächste mehr. Da gibt es diesen berühmten Spruch, auf den Schultern, wir stehen auf den Schultern von Giganten, also wir selber sind Zwerge, aber die Leute vor uns haben schon was herausgefunden und wir bauen sozusagen darauf auf. Wobei natürlich die Giganten auch nur deshalb Giganten sind, weil es Zwerge sind, die auf Zwergen stehen. Ne? Also das ist halt der Gedanke, der dahinter steht. Und so funktioniert das halt und deshalb muss das Wissen auch frei sein, damit man eben auf die Schultern der anderen steigen kann. Wenn es da irgendwelche Verbote gibt, dann ist es halt, geht es halt nicht weiter. Das ist ganz klar. So, jetzt gibt es natürlich Beispiele. Freie Quelle und quelloffene Software ist natürlich da einschlägig. Brauchen wir eigentlich noch nicht so auf die Unterschiede eingehen. Da gibt es ja Unterschiede zwischen frei und quelloffen. Frei ist wahrscheinlich besser als quelloffen. Gut, dann gibt es die sogenannten Wiki-Projekte, Wikipedia, OpenStreetMap, Wikimedia Commons. Habe ich hier auch mal aufgezeigt, aber das kennt ihr eh alle. Mit dem schönen Wimperator, also die Startseite von Wikimedia Commons, wo es halt über 6 Millionen Medien gibt, Fotos, Audiodateien, Filme und so weiter. Und das ist sicherlich eine der größten Sammlungen. Aber Daniel weiß da mehr drüber, was zu sagen. Dann gibt es noch den Aspekt der Wissensbefreiung. Den sieht man auch bei der Wikimedia Commons. Da war auch gleich so ein Kasten, habe ich jetzt vergessen, darauf hinzuweisen, wo jemand seine Sammlungen, seine Bildersammlungen freigibt. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, dass man halt versucht, an Wissen zu kommen, dass Wissen öffentlich gemacht wird, was in irgendwelchen Archiven lagert, dass Wissen freigegeben wird unter einer freien Lizenz oder auch mit Parallellizenzierungen. Kennen wir alles in dem Bereich, was ich jetzt nicht weiter behandeln werde, liegt natürlich auch das, dass zum Beispiel öffentlich-rechtlicher Rundfunk seine Inhalte publiziert und dass sie dann auch publiziert bleiben und nicht wieder depubliziert werden. Das ist nochmal ein Fall für sich. Und natürlich Open Data. Dazu werde ich gleich noch was sagen, zu einigen Open Data Initiativen und dann eben die etwas weitergehende Konzept Open Knowledge. Ja, fangen wir mit Open Data an. Da gibt es ja die berühmte Hacker-Maxime, öffentliche Daten nützen, private Daten schützen. Und öffentliche Daten sollten natürlich öffentlich gemacht werden. Das ist nicht so ganz einfach. Es gibt halt Verwaltungen und viele Institutionen stellen Daten zusammen und machen die vielleicht manchmal auch öffentlich, aber nicht so richtig. Also man muss auch an die Rohdaten kommen, es muss offene Formate geben. Und dann gibt es halt so etwas wie so eine Demokratie-API vielleicht, um an Daten zu kommen. Die Realität sieht anders aus. Ich kann da eine kleine Anekdote erzählen, die ist zur Hälfte gesichert und zur anderen Hälfte beruht sie auf Spekulation. Und zwar gibt es in Berlin für die Bezirksverordnetenversammlung Dokumente, die man sich als PDF anschauen kann. Naja, nun denkt man so, ja, PDF. Kann man ja mal mit so einem Text-Tool rüber und die Texte daraus ziehen. Ja, das geht nicht, denn diese PDFs sind Bilder. Fragt man sich, wie kommt das denn, dass die PDFs nicht aus Text bestehen, sondern aus Bildern? Nun, das liegt daran, dass es sich offensichtlich bei den Mitarbeitern der dortigen Verwaltung nicht nur um Internetausdrucker handelt, sondern um Internetausdrucker und Einscanner. Jetzt weiß ich nicht, was da genau passiert, aber man hat mir erzählt, aber das ist wirklich ein Gerücht, das habe ich nicht nachgeprüft, dass die ihre Dokumente ausdrucken auf dem offiziellen Briefpapier. Dann wird das noch, die Titelseite wird noch unterschrieben von dem Sachbearbeiter und dann wird es wieder eingescannt. Und das ist natürlich nicht so gut. Vor allen Dingen, wenn man dann nicht wirklich an die Informationen kommt, die sie nicht durchsuchen kann und so. Und das ist natürlich nicht so, wie es sein sollte. Also da sollten sehr viel mehr Rohdaten kommen. Da gibt es auch Initiativen. Da sind auch andere Länder sehr viel weiter. Also gerade so diese neuen Demokratien in Osteuropa haben dann gleich schon mal mit der IT angefangen und nicht erstmal irgendwie auf was auf Karteikarten gesammelt. Und zum Beispiel gibt es in Tschechien das gesamte Grundbuch online abrufbar. Sowas brauchen wir ja auch.
Was? Ich kurz zu einer Frage stellen. Ist das vielleicht auch das Problem, was die Leute Angst haben, wenn sie jetzt ein Word-Dokument in PDF exportieren, dass da irgendwelche verborgenen Daten noch da sind? Und weil das Problem gab es tatsächlich ist häufigeren bei öffentlichen Dokumenten, dass dann findige Journalisten eine alte Version wiederhergestellt haben. Vielleicht ist auch, also eine blöde Vermutung.
Das ist die sind noch nicht so weit.
Ich weiß nicht,
wenn wir bei solchen skandalträchtigen Dokumenten schon nicht dran denken, dann werden die bei sowas schon gar nicht dran denken.
Also ich weiß nicht, ich habe nur festgestellt, dass es nicht geht bei den Dokumenten in Detloff-Schöneberg. Ich habe jetzt auch nicht alle DVVen abgeprüft. Und jemand hat erzählt oder gemutmaßt, dass das vielleicht an diesem Verfahren nicht, wie ich es beschrieben habe. Ja, aber man müsste aber jetzt der Sache nachgehen, man müsste da mal hingehen, die Leute fragen, warum ist das so, weiß man nicht. Ne? Aber da muss man natürlich einiges machen. Also wie gesagt, es sieht anderswo anders aus, in Tschechien zum Beispiel. Da stellt sich natürlich tatsächlich eine Frage, über die wir dann vielleicht auch nochmal diskutieren können. Da gibt es ja so einen Übergang zwischen öffentlichen und privaten Daten. Also ich könnte mir vorstellen, wenn in Deutschland alle Grundbuchdaten über das Internet zugänglich sind, wird das Geschrei groß sein, weil die Leute sagen, wieso, da weiß doch jeder, dass mir das Waldstück gehört, dann wird das abgeholzt, abgebrannt und das Grundstück wird besetzt oder so.
Wenn man darüber diskutiert, dass man eine DENIC-Datenbank, die eine sehr gute Adressdatenbank darstellt, mit irgendwelchen Captures und was da alles für Mist versieht, da denke ich mal kurz nach, was würde mir als erstes einfallen, wenn solche Daten öffentlich sind? Also Entschuldigung, jeder kann Perl benutzen, jeder kennt www.mechanize und dass da hinten dran eine kleine SQL-Datenbank rausfällt, ist doch super.
Ja, natürlich, super, genau das will man haben. Nur halt, na, wenn die Bildzeitung dann schreibt, jetzt sind wir alle ausgeliefert, dann ist das Geschrei größer als bei Street View. Ja, klar. Genau, das ist der Punkt.
Bei dem Grundbuch stehen nämlich rein zufällig auch die Titel mit drin.
Ja.
Zum Thema Diplom-Ingenieur, Doktor und sowas alles. Also ich meine, so eine tolle Adressdatenbank, ich bin direkt dafür.
Also das ist natürlich auch ein gefundenes Fressen für Spammer. Deshalb will man das vielleicht nicht. Auf der anderen Seite...
Grundbüchern steht ja tatsächlich die Eigentumsgeschichte von Dingern. Was meinst du jetzt da? Wirklich alles?
Ja, also in Tschechien ist alles online. Also ich meine, ursprünglich. Ja, ist alles, also soweit ich weiß. Also ich
das heißt, man kriegt dann raus, wer an wen verkauft hat und wie dann die verschiedenen sozialen Beziehungen sind.
Ja. Also das ist natürlich schon viel, aber wenn man es genau nimmt, sind ja Grundbücher schon vor Urzeiten, also zu Beginn der frühen Neuzeit, ja eingeführt worden, weil man darüber Übersichten haben wollte. Und das sollte auch öffentlich sein. Weil man damals, da gab es halt immer diese Probleme mit, wie ist es, wenn es brennt und so, ne, wer muss sich kümmern und so. Das musste alles irgendwie öffentlich sein. Und jetzt plötzlich sagt man, oh Moment, da ist ja was Privates zu beschützen. Das ist zu öffentlich. Also ich meine, jetzt ist es auch öffentlich zugreifbar. Und ich denke, das ist vielleicht auch ein Argument. Jetzt muss man da hingehen und wenn ich natürlich eine Firma habe, die sich besonders für solche Informationen interessiert, dann schicke ich natürlich einen dahin, alles rausgeholt und dann weiß ich es auch. So kann es dann vielleicht jeder machen, was vielleicht doch besser ist. Ich weiß es nicht. Also
trotzdem gab es so einen riesigen Sturm gegen Google Street View.
Naja.
An der Stelle genau dasselbe.
Ja.
Also was die weder die Unternehmen noch ich im Moment können, ist einen Datenabgleich zu machen.
Genau.
Wo taucht dieser Eigenname in Grundbüchern der Bundesrepublik oder auch des Auslands auf und zu sehen, ne? Also da sieht man dann schon verdammt viel.
Ja, sieht man sehr viel.
Wenn man bedenkt, dass es für einen Aufschrei gab, dass es plötzlich Telefon-CDs gab, wo man nach Telefonnummern statt nach Namen suchen konnte, denken wir mal kurz einen Schritt weiter. Nämlich eine beliebige Adresse, wir hatten da schon alles, also das Haus besessen.
Ja.
Und das kann man ja wunderbar mit anderen Daten kreuzkorrelieren.
Das geht auch einfacher. Mhm. Wer wohnt da gerade? Und dann über den Namen kann ich dann herausfinden, ob der gerade über Facebook über seinen aktuellen Urlaub live berichtet und dann mal eben ausräumen.
Genau. Also es gibt da viele.
Du musst es nur mit einer iPhone-App verkaufen und dann ist toll.
So, ja, es gibt noch andere solche öffentlichen Daten, die vielleicht problematisch sind.
Zum Beispiel Opt-out-Geschichte, Einwohner-Meldeamt, das ist in der Schweiz ja noch mit den Nummernschildern verknüpft.
Genau.
Das ist jetzt seit einem halben Jahr eine iPhone-App, wo du an der Kreuzung ein Nummernschild fotografierst und das iPhone spuckt dir 5 Sekunden später den Wohnort und den Namen von dem Fahrzeugkarte auf.
Ja.
Das war wieder Werbung mit die Blondine und der Ampel und dich kennenlernen und so Geschichten und alle finden es toll und du denkst dir los.
Die Telefonnummer bräuchte man aber, damit man den Horn Ochsen vor sich gleich anrufen kann.
Ja, genau. Im Wagen direkt. Sie fahren ja. Warum stehen Sie auf der Busspur? Ja, naja, also ich meine, da gibt es ja gar nichts. Also es gibt noch weitere öffentliche Daten, wo es interessant wird, gerade dieser Datenschutzaspekt. Gerichtsurteile sind auch immer öffentlich. Die müssen öffentlich sein, wenn die nicht öffentlich werden, würden die Gerichte sonst was machen. Ne? Also es muss kontrollierbar sein. Und da sind natürlich auch private Daten plötzlich öffentlich.
Es geht ja sogar so weit, dass einige Länder darüber diskutieren, die kompletten Lohnsteuerdaten öffentlich zu machen.
Das gibt es ja in Schweden schon.
Ja. Also das war der erste Punkt, aber es gibt auch andere Länder, die darüber diskutieren, wirklich die kompletten Einnahmen an Steuern aller Art, quasi alles, was geht dem Staat an Geld zu und wofür der Staat jede einzelne Rechnung, also...
Ja, das, was der Staat ausgibt, da gibt es schon was.
Was
der Staat ausgibt, da gibt es schon was, da komme ich gleich drauf. Also Open Data Initiativen kennt man natürlich. Ja. Abgeordnetenwatch, sehr bekannt, brauche ich jetzt hier auch nicht zu zeigen. Gibt da noch in Großbritannien They Work For You, das ist so ähnlich wie Abgeordnetenwatch, da haben wir mal einen Screenshot mitgebracht. Da gibt man halt hier irgendwie eine Sucheingabe ein und findet dann den Abgeordneten oder man, also den Representative, oder man kann eben auch nach irgendwelchen Issues suchen. Und was hier auch sehr interessant ist, und das hat eben Abgeordnetenwatch noch nicht so gut, kannst hier so nach Wunsch RSS-Feeds zusammenstellen, was natürlich sehr schön ist, weil du dann immer auf dem Laufenden bist, was da irgendwo passiert. Also das kann man auch noch, wie gesagt, das gibt auch schon länger als Abgeordnetenwatch, und da kann man auch einiges machen. So, aber daneben gibt es natürlich noch ein paar andere Sachen. Auch in Großbritannien ist man da sehr weit schon, fixmystreet.com, da kann man halt, wenn man irgendwo ein Schlagloch sieht, das gleich melden, fotografieren und dann kümmert sich vielleicht jemand drum in der Verwaltung. Da gibt es auch schon mehrere Nachahmer in Deutschland. Ich habe jetzt mal einen genommen, nämlich Wer denkt was, weil das zufällig von Leuten aus Darmstadt, aus dem Umfeld des CCCs gemacht wird. Das ist hier so eine Website, die ist nichtssagend etwas. Das ist Fix My Street, ja. Das andere ist halt dieses Wer denkt was. Die Website ist ein bisschen komisch, da gibt es nicht viel. Aber sie haben halt eine App für Android und iPhone. Da habe ich hier mal so einen Screenshot. Das ist auch gerade Darmstadt. Beschwerdemanagement heißt das. Da kann man also sehen, wo es irgendwelche Beschwerden gibt. Die Icons sind schon sehr deutlich. Dieser Feuerlöscher ist ein Graffiti. Die sind offensichtlich häufig gemeldet. Und diese Mülltonne da ist der Müll, der rumliegt. Und diese Lupe ist, wenn man nicht genau weiß, wie man es einkategorisieren soll. Ja, und da kann man also hingehen, das mobile Endgerät bestimmt gleich, wo man ist, da geht es gleich an der richtigen Stelle auf, kann man ein Foto machen und das direkt ablegen in eine Datenbank und Leute in der Verwaltung schauen das dann nach und flaggen das dann, wenn es in Bearbeitung ist und so. Und das ist eigentlich ganz praktisch, denke ich. Aber auch das hat natürlich nochmal vielleicht auch eine negative Seite. Ja, also so ein Schlagloch ist so ein klarer Fall, aber bei Graffiti wird es dann schon wieder schwierig. Bei Lärmbelästigung kann man das natürlich auch nutzen, um den Nachbarn da ständig anzuschwärzen und so.
Der
Eidenunzierer. Da gibt es den Wer denkt was, das erinnert auch schon so ein bisschen dran, das ist so ein bisschen der Eidenunzierer.
Total super.
Gut, interessanter wird es natürlich, wenn es wirklich um die Politik geht, wie bei Abgeordnetenwatch, also transparente Politik. Und da gibt es ein paar schöne Sachen, auch schon in Deutschland, aber natürlich erstmal wieder in Großbritannien, die sind irgendwie immer etwas schneller. Where does my money go? Da stellt man ein, wie viel man verdient. Ich habe also jetzt hier mal so 25.000 Pfund eingestellt, oh, das kommt so ungefähr hin, dann wird das auf den Tag umgerechnet und dann werden die Ausgaben auf den Tag, die man an Steuern aufwendet, für welchen Bereich da rausgerechnet. Das kann man auch noch einstellen, wo man da wohnt, weil das regional unterschiedlich ist und so. Ja, und dann kriegt man so ein bisschen heraus, wofür das Geld, was man den Steuerbehörden übergibt, dann hinterher ausgegeben wird. Das ist eigentlich sehr
praktisch. Wobei dann die Frage entsteht, warum der Bundesrechnungshof sagt, dass er mit einer Unsicherheit von plus minus 10% nur die Ausgaben der Bundesrepublik Deutschland quantifizieren kann.
Ja, da kommt
dann frage ich mich, Jungs, was tun ihr da bitte?
Ja, wir kommen jetzt mal drauf, auf die Bundesrepublik Deutschland. Da gibt es die Seite offenehaushalt.de. Das ist offenehaushalt.de schon klasse. Da sieht man so ein bisschen, wie das ausgegeben, wofür Geld ausgegeben wird. Da unten, das habe ich dann abgeschnitten, da sind dann sozusagen auch die Zahlen alle aufgelistet. Man kann ja immer raufklicken, dann kriegt man noch mehr Erklärungen, noch die entsprechende Untergliederung des Haushalts. Gut, das wissen wir natürlich schon. Ne? Arbeitssoziales ist der größte Batzen, das ist fast ein Drittel unserer Steuern.
Ist das nach Rechnungslegung oder nach Haushalt, der genehmigt ist? Weil das ist ja eigentlich die viel interessantere Frage. Weil nur das, was quasi im Haushaltsgesetz drin steht, das ist ja super.
Ja, ja, es ist Rechnungslegung.
Die realen Ausgaben, weil die divergieren eben sehr deutlich von dem.
Da stand was. Das ist, glaube ich, im laufenden Jahr, oder das ist sobald bekannt, glaube ich, nach Rechnungslegung, bei den älteren Jahren. Und das Neueste, also 2010, ist ja noch keine Rechnungslegung
gemacht. Ja klar, aber warum sagt man zum Beispiel, warum sagt der Bundesrechnungshof, also das verstehe ich immer noch nicht, zum Beispiel für die Jahre 2008 und 2009, dass er die Ausgaben der Bundesrepublik Deutschland, also jetzt nur auf Bundesebene, mit einer Genauigkeit von plus minus 10% angeben kann, wenn die Rechnungen doch alle da sind.
Naja.
Das ist mir vollkommen schleierhaft.
Weiß ich auch nicht.
Ja, aber selbst für 2007 und für 2006.
Kennst du den Begriff Verpflichtungsermächtigung zum Beispiel? Also da geht es schon los. Ne? Und was ist das? Verpflichtungsermächtigung ist eine Ermächtigung, das Geld im nächsten Jahr auszugeben oder im übernächsten. Ja. Ne? Weil ein Haushalt ist anders als so eine Buchführung. Ein Haushalt macht ein absolutes Oberlimit.
Es
darf nicht mehr ausgegeben werden. Und wenn du aber jetzt Ausgaben ins nächste Jahr schieben willst, dann musst, also splitten willst, schon zwei Jahre, dann darfst du das nicht in den Haushalt stellen, weil du es ja nicht teuer ausgibst, sondern du musst dann eine Verpflichtungsermächtigung schreiben. Und dann tauchen Probleme auf, dann verschieben sich innerhalb dieses Jahres, das aktuell ist, verschieben sich plötzlich Ausgaben. Das heißt, es muss bis in den Dezember rein ständige Verwandlung von Haushalt in Verpflichtungsermächtigung stattfinden und das in so und so vielen Ämtern und bei den Kommunen die Bundeszuschüsse abgreifen, die können plötzlich erst nächstes Jahr gegriffen werden. Das heißt, du änderst in Erlangen oder gar in Dumsdorf was für den Bundeshaushalt.
Das ist ja der Bundesrechnungshof, das nach, also nach drei Jahren. Das ist insofern drei Jahre vielleicht. Gut, das erklärt einen Großteil der Probleme, aber trotzdem könnte man jetzt zumindest die Daten ausgeben, der real ausgegebene Dinge für ein bestimmtes Jahr. Und selbst diese Daten sind hinterlegt, und das haben schon das Bundesamt angefragt, auch die Rohdaten davon, wurde mir mitgeteilt zum entsprechenden Sachbearbeiter, dass diese nur mit einer Genauigkeit von plus minus 10% zu werden sei. Und ich fand jetzt bei der Gesamthöhe des Bundeshaushaltes, die ja doch die multiplen Milliarden sind, finde ich plus minus 10% schon irgendwie relativ
Also jetzt, wo das verteidigen kann, aber wenn du jetzt zum Beispiel das in einem Unternehmen anschaust, da werden zum Teil auch interessante Buchungen gemacht. Ja? Und das sind deutlich kleinere Größenordnungen.
Na gut, aber die Finanzverwaltung ist natürlich noch schlauer, weil das alles Fachleute sind, die Besten der Besten. Die werden die Tricks schon kennen.
Also ich meine, ich sehe das Problem, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das nicht ganz so leicht ist.
Also ich empfehle diese Seite jedenfalls sehr. Das ist das einzig wirklich schöne Diagramm. Man kann dann überall draufklicken. Und wenn man draufklickt, kriegt man mehr Infos und so. Und das ist schon, also ich meine hier allgemeine Finanzverwaltung. Da wird halt Geld hin und her geschoben mit Länderfinanzausgleich und so. Also das ist schon alles ziemlich irre, was da für Geld verschoben wird in Deutschland. Wenn man sich die Seite anschaut danach, wird man richtig schwindelig. Also und naja, diese kleinen, nicht mehr zu sehenden Felder sind dann Wissenschaft und Forschung. Die wirklich relevanten Dinge sind ganz wenig Geld. Das ist irgendwie auch sehr frustrierend. So, ja, interessant wird es natürlich, wenn es lokal wird, weil bei der Lokalpolitik man ja auch am direktesten betroffen ist und auch vielleicht am meisten eingreifen kann. auch wieder Großbritannien, Openly Local. Da kann man die City Councils anwählen und kann also jeden City Council genau herausfinden, was da passiert. Man kann, kriegt auch für jeden City Council ein RSS-Feed, sieht man da unten und so. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Das brauchen wir in Deutschland, glaube ich, auch, aber das gibt es kaum. Es gibt einmal frankfurtgestalten.de, was vielleicht schon jemand gesehen hat. Das ist eigentlich ein ziemlich tolles Projekt. Ist auch, Ende Oktober gab es dazu auch einen schönen Artikel bei Zeitblog. Habe ich auch gleich den Link. Da sieht man hier eine Karte von Frankfurt. Ist auch sogar OpenStreetMap, wie ich gerade sehe. Diese blauen Punkte sind OB-Anträge, wo der Oberbürgermeister irgendwie, wo es Anträge an den Oberbürgermeister gibt. Initiativen, Nahverkehr, also die verschiedenen Probleme, kann man auch alles drauf, kann man auch überall drauf klicken und sich dann anschauen, wo gerade was passiert. Man kriegt auch für die Termine und so RSS-Feeds, kann also überall sich einbringen und besonders natürlich in seinem Viertel. Das ist, glaube ich, ziemlich vorbildlich. Hier ist dieser Artikel aus dem Zeitblog. Also, wie gesagt, sollte man sich mal anschauen. Die machen da wirklich sehr viel, das ist wirklich vorbildlich. Und das sollte es für andere Städte auch geben. Leider wird man da nicht so fündig. Es gibt noch openberlin.net. Das ist aber eher so, ja, da sind so ein paar Nerds, die ich zum Teil auch kenne, die versuchen halt Dinge zu machen. Zum Beispiel diese Karte, das ist ihnen dann verboten worden. Also wenn man jetzt auf openberlin.net klickt, findet man das nicht mehr. Ich kann aber gleich sagen, wie man das doch findet. Also, sie haben einfach hier geguckt, wo gibt es Investitionen vom Konjunkturpaket 2, das hier abgebildet mit Punkten und Kreisen, wenn das größere Gebiete betrifft. Also, wo sind da die Investitionsschwerpunkte und haben dagegen, auf der rechten Seite kann man auch drauf klicken, Karten mit verschiedenen Problemsituationen, zum Beispiel Arbeitslose unter 25 Jahre oder Arbeitslose mit Migrationshintergrund und so, daneben gelegt. Und man erkennt dann, wenn man das vergleicht, dass, man sieht es hier schon, die meisten Investitionen sind mehr so in der Mitte und die Problemfelder sind, wie man sieht, alle am Rand oder im Süden, wo nichts ist. Also es ist halt sehr interessant, dass das Konjunkturpaket 2 gerade da investiert, wo es weniger Probleme gibt. Und wie gesagt, das hat die Senatsverwaltung gestört und dann wurde ihnen untersagt, solche Karten zu machen. Aber diese Karten sind tatsächlich auf frei zur Verfügung stehenden Daten erstellt. Es gibt aber ein Problem, ja, es gibt irgendwelche besonderen Rechte noch auf Geodaten. Da musstest du mal nachgucken, bei denen also gibt es irgendwelche Probleme. Man kann irgendwie die Nutzung von Geodaten einschränken. Auf jeden Fall haben sie es erstmal vom Netz genommen, aber man findet es trotzdem. Sie hatten einen guten Touristen, der genau diesen Flur gefunden hat. Ja, und dann gibt es die Deutschland-API. Das sind die Leute von Wahl.de, die halt zunächst mal mit ihren Wahldaten ein bisschen weitergearbeitet haben. Und hier kann man jetzt sehr schön mit der Abfragesprache seiner Wahl, also Perl, PHP, sonst was, auf Daten zugreifen und sie auswerten. Da gibt es auch ein paar Leute, die das intensiv machen. Auf der letzten Republika gab es da einen Vortrag dazu, wo einer da mit Perl alles Mögliche rausgekratzt hat aus diesen Rohdaten, die da zur Verfügung stehen. Das wäre natürlich auch mal ein Projekt für uns, mal zu gucken, was man da alles noch machen kann. Dann können wir vielleicht auch solche Karten erstellen und vielleicht auch was über Erlangen oder so herausfinden. Ja, diese Leute arbeiten alle zusammen in einem Open Data Network. Das ist ein eingetragener Verein, der halt solche Initiativen zusammenfasst. Da ist also Frankfurt gestalten dabei, auch dieses Open Berlin. Da findet man auch diese Infos mit dem Geodaten, mit der Geodatenproblematik. Also das ist, ja, da kann man sich einen Überblick verschaffen. Und ansonsten kann man noch diese Seite ansteuern, offenedaten.de. Das ist so ein offenes, kollaboratives Register, wo man einfach eintragen kann, wenn man irgendwo eine Quelle hat für offene Daten. Es gibt zurzeit knapp über 300 Einträge, ist natürlich wenig, aber mehr, als ich hier jetzt vorführen kann. Ja, also auch da kann man mitarbeiten, wenn man irgendwie was weiß. Ja, dann kommen wir mal zu Open Knowledge, da geht es natürlich etwas weiter. Also Open Data ist ja mehr so, sind ja mehr so Bereiche, die die Verwaltung betreffen. Und bei Open Knowledge geht es mehr um Wissenschaft und Forschung, Daten aus Wissenschaft und Forschung. Es umfasst allerdings auch das, was eben auch als offene Inhalte bezeichnet wird, also Musik, Filme, Bücher, was wir schon gerade bei der Wikimedia Commons gesehen haben. Und Open Knowledge wird auch als Oberbegriff verwendet für das, was wir vorhin schon gesehen haben unter Open Data. Also es kommt eigentlich als Neues dazu, diese Daten aus Wissenschaft und Forschung. Gibt es auch eine Organisation, die Open Knowledge Foundation, die auch, ich glaube, jedes Jahr eine Konferenz organisiert, die OKCon, wo dann die Leute, die sich da engagieren, zusammenkommen. Ja, Beispiele natürlich, muss man bringen. Ja, die kennen wir eh schon, hatten wir vorhin schon, die freie und quelloffene Software, die Wiki-Projekte hatten wir auch schon. Ja, können wir da schneller drüber weggehen, Wikisource. Ja, Wikisource, genau, ja. Hier ein Screenshot von Wikisource, ich weiß nicht, ob das alle so kennen, da Daniel und so kennen das natürlich. Da geht es darum, Quellen herbeizuschaffen und eben auch so zur Verfügung zu stellen, dass aus irgendwelchen Quellen, historischen Quellen, dann auch auswertbare Daten werden. Das ist so ein bisschen, erinnert das an das Projekt Gutenberg, wo die Leute Texte abgeschrieben haben. Es geht hier noch etwas weiter. Es werden hier in der Regel eben historische Drucke und Handschriften zur Verfügung gestellt, die eingescannt worden sind. Und daraus macht man dann wieder gut lesbaren Text. Das ist relativ leicht natürlich, wenn man so einen gedruckten Text hat, den man doch mit ein bisschen Übung gleich lesen kann. Dann kann man da schnell was ausmachen.
Zum Teil wird tatsächlich auch OCR verwendet.
Ja, genau. Wenn das geht, wird also OCR verwendet und wird es weiter
bearbeitet. Die Kombination aus Faktur und Antiquaschrift, ja, ist ein bisschen schwierig.
Es gibt natürlich noch schwierigere Sachen. Hier ist zum Beispiel ein handgeschriebener Brief von Wallenstein. Und den kann man schon etwas schlechter entziffern. Und da sitzen halt Leute, die sich da die Mühe machen, da Wort für Wort herauszufinden. Und nicht nur Wort für Wort herauszufinden, sondern eben auch noch Kommentare dazu zu schreiben, denn selbst wenn man weiß, was da steht, versteht man das ja noch nicht. Und es ist zum Teil eben auch so, dass da Namen genannt werden von Personen, die auch nicht so relevant sind, dass sie irgendwo in der Wikipedia stehen. Also nicht jeder Heerführer von Wallenstein ist jetzt irgendwie sehr wichtig. Da gibt es auch Leute, die sich da um seine Kleidung gekümmert haben, das ist auch nicht so wichtig. Aber da sind Namen im Text und wenn man irgendwie weiß, anderen Briefen, wer das ist, muss man das natürlich dazu schreiben. Deshalb gibt es da eben auch diese vielen Fußnoten. Also nicht jeder muss mitschreiben. Es gibt auch Leute, die einfach das weiter aufbereiten. Und da steckt natürlich viel Arbeit drin. Das war früher ja ein besonderes Fach in der Universität, die Philologie, wo dann irgendwelche Einzelleute da in Archiven gesessen haben und ihr Leben lang irgendwas abgeschrieben haben. Das geht natürlich viel schneller und viel besser, wenn das viele Leute sind. Und dann kann man zusammenarbeiten und kriegt da auch wirklich was hin. Ja, wem das zu schwer ist, der kann sich auch solche Texte anschauen. Die lassen sich leichter lesen. Ja, das Problem ist hier, das ist, da geht es um Kunst und Architektur, also Bauhaus irgendwie. Und da werden besondere Schriftarten verwendet und hier werden auch so seltsame Mischungen vorgenommen. Da kommen halt plötzlich kyrillische Zeichen und so. Und das lässt sich halt nicht so gut mit Optical Character Recognition herausfinden. Deshalb muss man da drüber gehen und gucken, was steht da eigentlich. Das ist halt ein bisschen schwieriger. Aber es ist halt relativ leicht, wenn man also nicht gerade das Kyrillische hat. Der Rest ist leicht zu lesen. Ja, also, das ist jetzt ein bisschen ungeschickt gemacht. Das sollte sofort da sein. Naja. Wikibooks gibt es noch. Das ist allerdings ein Projekt, was nicht so gut funktioniert. Es liegt wahrscheinlich daran, dass man Bücher doch eher alleine schreibt und nicht mit anderen zusammen. Also es gibt da ungefähr 300 Titel, die auch sind nicht alle so brauchbar. Also ich glaube, das ist ein Projekt, was nicht so gut funktioniert, was aber auch gut funktionieren könnte, wenn Leute gemeinsam bereit sind, Bücher zu schreiben. Ja, immerhin. Also die Möglichkeit gibt es. Wollte ich nicht unerwähnt lassen. Ja, wir haben das alle mal zusammengestellt. Ich habe da mitorganisiert bei einer Tagung in einem holsteinischen Gutshaus in Siggen mit Leuten, die in der Wikipedia und bei Wikisource und so aktiv sind. Wenn man da draufklickt auf diesen Link, dann sieht man da die Übersicht, was wir da alles gemacht haben. Da haben wir alle diese Projekte ausgewertet, also so Open Knowledge Projekte, die damals bekannt waren. Das war Ende 2008. Und da gibt es also jetzt ein Verzeichnis und man kann halt gucken, was alles da so sonst noch an Projekten gibt.
Also meine Zwischenfrage, hast du beobachtet, wie es bei den Mathematikern weitergegangen ist? Ich weiß nur, dass sie diskutiert haben, alle Veröffentlichungen im Internet zuzulassen als Form der Veröffentlichung mathematischer Doktorarbeiten, Habilitationen etc.
Naja.
Die Physiker haben es ja quasi am deutlichsten mit Axel durchgesetzt. Also die haben ja gegen Wiley und die LCG, wie sie auch alle heißen, einfach gesagt, ja, wir sind ein Preprint-Server. Wir schmeißen das erstmal da drauf. Der wird dann erstmal kommentiert, weil die lange veröffentlicht gehen. Ja. Veröffentlicht es aber trotzdem nachher noch in referierten Journals, ohne dass da irgendwie das Copyright
wird. Also genau. Das ist ein bisschen
eigentlich dazu rechnen.
Ja, ja, genau, Open Access, das ist natürlich auch so ein Aspekt, ist aber eigentlich wieder ein anderer, da habe ich noch vielleicht einen Vortrag extra.
Ganz große Schmerzen.
Und das ist leider mit ganz großen Schmerzen verbunden, ist auch fachlich sehr unterschiedlich. Also bestimmte Bereiche in der Physik sind da relativ weit. Also dieser Bereich Physik der Atmosphäre oder so, vielleicht weißt du da was.
So ganz stark im Bereich astronautischen Physik, ganz stark alles, was irgendwie um den LHC rumläuft. Also eigentlich Experimentalphysiker haben damit angefangen. Mittlerweile machen das ziemlich viele Bereiche in der Physik.
Ja.
In den anderen Bereichen ist halt auch Open Access mit sehr, sehr großen Problemen verbunden, weil wenn ich die Auswahl habe als junger Wissenschaftler, ich gehe in ein referiertes Journal mit einem Impact-Faktor von 7 oder 8 oder ich gehe in ein Open Access Journal mit 0,02 Impact-Faktor. Also Impact-Faktor für die Außenstehenden ist quasi die durchschnittliche Anzahl der Zitationen, also wie wichtig quasi das Journal ist. Nature irgendwie 19 oder sowas oder 20. Und je höher der Impact-Faktor, je besser ist es für die eigene Reputation. Ja. Das ist nur, dass halt bei Open Access das Ganze nicht so ganz funktioniert.
Ja, da gibt es auch leider große Verlage wie Springer, die sich da völlig zurückhalten. Das ist natürlich O'Reilly, naja.
Also man kann mittlerweile bei einigen Zeitschriften im Bereich der Chemie kann man wählen, ob man den Artikel als Open Access verfügbar machen will, auch in referierten Journals, zum Beispiel die angewandte Chemie mit dem Impact und Mikro 15, bietet jetzt an, jedem auszuwählen, ob man es Open Access machen will. Das heißt, es ist das PDF auch nicht mehr im Internet geschützt. Man muss aber als Autor Größenordnung 4.000 Euro dafür bezahlen, damit man aber, er ist logisch.
Naja, irgendwo muss das Geld herkommen, genau.
Irgendwo muss das Geld herkommen, dass die, weil der Referierungsprozesse,
Verlegungsprozesse,
also
müssen
das auch irgendwo Geld klagen.
Na gut, wenn man Open Peer Review macht.
Wenn man
Open Peer Review macht, sinken die Kosten schon wieder. Und dann, also es gibt schon Möglichkeiten, nur der Wille ist halt bei vielen
nicht da. Das ist ein Henne- und Ei-Problem, also ganz eindeutig.
Ja.
Und mich würde mal interessieren, bei Informatikprojekten an der Uni, sind die Mitarbeiter verpflichtet, irgendwie das Ganze als freie Quellen offene Software anzubieten? Oder?
Nein,
das kommt stark aufs Projekt an, wie die sagen. Also, wenn du als wissenschaftlicher Mitarbeiter, bin ich einfach irgendwie bist, bist du mit einem Arbeitsvertrag gebunden. Und das Geld, du arbeitest normalerweise in einem Projekt, und das Geld irgendwoher. Sei es jetzt irgendwie aus einem Industrieprojekt. Oder sei es aus einem DFG-Projekt oder wie auch immer. Je nachdem, wer der Geldgeber ist, ist in dem entsprechenden Vertrag zwischen der Organisation, die das Geld gibt, und dem Freistaat Bayern, vertreten durch die Uni Erlangen zum Beispiel, festgelegt, wie es mit der Intellectual Property aussieht, ob es Sperrfristen gibt, ob man überhaupt veröffentlichen darf. Es gibt Projekte, da ist es schlicht und einfach komplett untersagt, auch nur ein Paper drüber zu schreiben.
Mhm. Weil ich denke jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob der ein oder andere Hackett kennt, also das war so ein Computer-Eingetragprogramm, oder ist es noch? Ich gehe mal davon aus, dass die das komplett eben aus öffentlichen Geldern finanziert hatten. Und es gab auch mal wohl aus schlechtem Gewissen eine zumindest Freeware oder halt eine kostenlose Version, aber die Source wurde nie freigegeben. Und es wurde jetzt vom MATLAB übernommen, also von MapWorks, der Firma dahinter. Und das ist halt jetzt echt, also ich meine, das ist schon
ein bisschen. Es gibt ja in Deutschland nicht diese Public Domain, wie es in den USA ist, dass alles, was aus Steuergeldern finanziert wird, eigentlich freigegeben ist. Sehr von NSA-Berichten oder CIA, aber wenn die NASA irgendwie Geld ausgibt für irgendeine Software, die sie für sich entwickeln lässt, dann muss die danach quelloffen frei verfügbar und du kannst damit tun, was du willst. Dann.
Ja.
Aber das war der erste Schritt.
Deswegen sind auch die ganzen tollen Satellitenbilder, die du immer siehst, eigentlich immer von der NASA, weil die halt nichts dafür kriegen.
Aber das betrifft das amerikanische Bundesbehörden. Also jetzt amerikanische Universitäten zum Beispiel sind ja alle
Gedanken genau. Passiert, betrifft das zum Beispiel der Küche?
Ja. Ja. Ist das in England auch?
Also, die Privaten betrifft es nicht. Also, das ist halt, wenn halt über Steuergelder
sehr viele gute Universitäten in den USA.
Die staatliche Universität immer IT-Steuer. Wenn Steuergelder dafür ausgegeben werden, muss es halt
falsch. Ja, gut. Aber.
Also es gibt selbst wenn man an einer privaten Uni und die UI, also die Department of Energy Projekt, bearbeitet, ist es so, dass die kompletten Daten freigeben muss, auch an einer privaten Uni. Mhm.
Die Rice University macht das zum Beispiel auch, das ist eine private Universität, in Houston gehört auch zu den Top-Universitäten. Die machen, die haben gleich gesagt, wir machen hier alles öffentlich. Also es gibt solche Aktionen. In Deutschland ist man da noch nicht wirklich so weit. Da ist es noch nicht klar geregelt.
Ist das in England auch diese Verbindungen? Das ist freiwillig, dass die BBC da. Die haben ja auch
Videos.
Gibt's da auch. Weil die BBC hat irgendwie letztes Jahr ihre Videoschnitts auch völlig umgelegt mit der Regelung und sowas.
Also auf Public Domain wollte ich jetzt auch gleich noch kommen, nämlich über Creative Commons, auf dem Umweg von Creative Commons, brauche ich aber nicht so viel zu sagen, da gibt es halt verschiedene Lizenzmodelle, nämlich mit Namensnennung, also CC BY, CC BY SA, also Share Alike, das dann genauso weiterverwendet werden, dann gibt es noch Non-Commercial Share Alike und Non-Commercial Share Alike Non-Derivative, dann darf man also auch nichts weiter daraus machen. Das ist natürlich schon etwas, was sich so ein bisschen an dem amerikanischen Copyright orientiert und nicht unbedingt so voll kompatibel mit deutschem Urheberrecht ist. Beim deutschen Urheberrecht ist ja so, dass der Urheber immer Urheber bleibt. Natürlich kann der seine Sachen auch unter so einer Lizenz veröffentlichen. Das sollte man auch unbedingt tun, denke ich. Es gibt dann aber noch eine Lizenz, die ich sehr attraktiv finde. Und die in Deutschland ein bisschen schwierig ist, das ist CC0. Also das ist eigentlich gleichbedeutend mit Public Domain, dass man also auch darauf verzichtet, auf die Namensnennung. Das ist jetzt hier umstritten in Deutschland, ob das kompatibel ist mit dem deutschen Urheberrecht. Im deutschen Urheberrecht ist es ja auch so, dass man den Namen nicht genannt haben muss, nur der Urheber bleibt Urheber. Während diese CC0-Lizenz, da weiß man nicht so genau, also gibt es, wie gesagt, Streit bei Creative Commons, ob das kompatibel ist, weil es eigentlich nicht nur bedeutet, dass der Name nicht genannt werden muss, sondern eben auch, dass der Urheber keine Rechte mehr hat. Und das geht also nicht. Man kann es halt nur so interpretieren in Deutschland, weil ja das Urheberrecht da ist, dass es eben einfach nur bedeutet, Urheberrecht ja, ist vorhanden, aber der Autor verzichtet oder der Urheber verzichtet auf die Namensnennung.
Was bedeutet, hättest du diesen Vorschlag unter CC0 gemacht, könnte ich Textbausteine daraus nehmen, ja, als meinen Text veröffentlichen?
Du müsstest den Namen nicht, das ist jetzt der Unterschied. Also nach US-amerikanischem Recht kannst du es einfach nehmen und auch als deins ausgeben. Ja. Nach deutschem Recht musst du den Namen zwar nicht nennen, aber der Urheber bleibt der Urheber. Du kannst nicht sagen, ist meins. So sage ich, arbeite weiter dran. Ja, das geht natürlich. So, ein Beispiel haben wir schon. Ich weiß nicht, ob das immer sich wiederholt. Das war mal anders. Ja, genau. Der letzte Punkt, den ich sagen wollte, den ich vorbringen wollte, ist, dass diese ganzen Ideen, die hier sehr modern wirken, eigentlich schon eine lange Geschichte haben und eigentlich auch am Anfang des deutschen Hochschulsystems stehen. Deshalb steht da Humboldt, also Wilhelm von Humboldt gilt ja als derjenige, der sich das ausgedacht hat, dem Hochschulsystem. Humboldt, das sind die Lebensdaten, da ist auch ein Bild eines alten Gemäldes von ihm und er hat sich halt vor allen Dingen mit Sprachen beschäftigt, also als Sprachwissenschaftler gearbeitet und dann eben auch noch als Bildungspolitiker, als Minister in Preußen und dort ist er eben Gründer der Berliner Universität gewesen in seiner Eigenschaft als Minister. Das Problem damals war, dass die Staatskassen leer waren in Preußen durch den Krieg mit Napoleon. Also das, was die jetzige Regierung auch ohne Krieg geschafft hat, Geld ist weg. Und wie macht man jetzt eine Universität? Und wir wissen alle, unsere Regierung sagt, naja, dann müssen halt die Studenten zahlen. Und das hat man damals anders gesehen. Nämlich, die ganze Sache funktioniert so, der König hatte halt Güter Und diese Güter wurden der Universität zur Verfügung gestellt, dass sie dann bei der Verpachtung der Güter sozusagen einen ständigen, eine Basis als Geldeinnahme haben, die gesichert ist. Das Gleiche ist dann übernommen worden in den USA. Also die großen Elite-Universitäten, Harvard und Stanford und so, haben jeweils immer Kapital, das ist zum Teil Geldkapital, das ist auch Grundbesitz und so, das sie als Wirtschaftsbasis haben. Das haben wir jetzt auch gehört, weil natürlich durch die Finanzkrise, natürlich hatte Harvard auch Geld bei Lehman, das war natürlich dann weg. Also tatsächlich eben eine Basisfinanzierung, die halt irgendwie gesichert ist, aufgrund einer Kapitalgrundlage, in diesem Fall die Domänengüter. Das war übrigens auch der Punkt, der Humboldt letztlich zu Fall gebracht hat, weil natürlich die privatwirtschaftlich organisierten Großgrundbesitzer in Preußen das nicht so toll fanden, dass der Staat zur Finanzierung von Universitäten Güter bewirtschaften lässt und sozusagen den anderen Konkurrenz macht. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Die andere Geldquelle sind die sogenannten Beiträge der Nation, so hat Humboldt das genannt. Da geht es um Steuern und Abgaben. Also durch Steuern und Abgaben sollte eben auch gerade vor allen Dingen die Bildung, in diesem Fall die Universität, finanziert werden. Auch das Modell haben wir in Deutschland lange gehabt und jetzt gibt es halt die sogenannten Studienbeiträge. Der Name ist irgendwie schon hohn, weil halt hier mit Beiträgen plötzlich die Beiträge von Studenten gemeint sind. Das sollte es eben hier nicht geben. Und dazu kommt noch, das kann ich jetzt nicht alles ausführen, Humboldts umfänglicher Bildungsgedanke, dass halt da auch tatsächlich schon die Idee des lebenslangen Lernen da drin steckt. Dann vor allen Dingen die Forderung, dass die Bildung frei sein soll von staatlicher Lenkung. Der Staat soll sich nicht einmischen, deshalb hat er auch die sogenannten Staatsprüfungen eingeführt, denn wenn der Staat letztlich Leute anstellen wollte, Lehrer zum Beispiel oder Verwaltungsbeamte, sollte er die prüfen, in dem Moment, bevor er sie einstellt. Und der Sinn dieser Prüfung war, dass man die Universität selber frei halten wollte von solchen staatlichen Prüfungen. An der Uni selbst sollten sich die Lehrenden und Lernenden selbst organisieren, auch ein eventuelles Prüfungswesen selbst organisieren. Und in der Regel sollte da gar nicht so viel geprüft werden. Also geprüft werden soll erst, wenn jemand eine Stelle beim Staat haben will. Das ist ja auch in Deutschland lange so fortgesetzt worden mit dem Staatsexamen. Dann hat man später nochmal eine Zwischenprüfung eingeführt und später noch die Magisterprüfung und so weiter. Ja, was wir jetzt haben, ist das genaue Gegenteil. Jetzt ist das Prüfungswesen runtergebrochen auf die einzelnen Module und sogar die einzelnen Veranstaltungen und es wird dauernd geprüft. Mit anderen Worten, wird dann in den Fächern, wo es dann um Staatsdienst geht, also Jura und Lehramt, dann auch sozusagen der Staat in alle Lehrveranstaltungen reingeholt. Und das finde ich eben auch, ist nicht das, was man sich unter freiem Lernen und letztlich unter freiem Wissen vorzustellen hat. Das sollte man eigentlich verhindern. War mal verhindert, aber jetzt nicht mehr. Ja, der Grund, warum man da so frei sein soll, wird auch von Humboldt erklärt. In diesem schönen Zitat, wo er sagt, allein freilich ist Freiheit die notwendige Bedingung, also Freiheit die notwendige Bedingung, das ist glaube ich wichtig, ohne welche selbst das seelenvollste Geschäft keine heilsamen Wirkungen hervorzubringen vermag. Was nicht von dem Menschen selbst gewählt, worin er auch nur eingeschränkt und geleitet wird, das geht nicht in sein Wesen über, das bleibt ihm ewig fremd, das verrichtet er nicht eigentlich mit menschlicher Kraft, sondern mit mechanischer Fertigkeit. Ja, und so sind dann unsere Bachelorstudenten am Ende sowas wie bessere Roboter, die mit mechanischer Fertigkeit, da sind sie dann vielleicht auch gut geschult drin, irgendwas machen. Und aber so sowas, sollte das eigentlich nicht sein.
Sowas gab es auch unter dem Diplom auch schon. Nein, ich habe jetzt Diplom noch studiert und ich hatte auch meine 10 Scheine zu machen pro
Semester. Ja, Scheine, gut, Scheine, aber naja, letztlich gibt es ein Vordiplom, was man bestehen muss, ja. Und ein Diplom. Und nicht, wie das jetzt ist, es gibt ja jetzt kein Vordiplom, kein Diplom mehr. Jetzt hat man halt den Diplomstress sozusagen schon in der ersten Lehrveranstaltung. Und das ist natürlich, glaube ich, nicht sehr wünschenswert.
Ich glaube, das ist auch fachmäßig sehr gut.
Ja, gut, das stimmt.
In vielen Bereichen hat sich da eigentlich nicht, also in einigen Bereichen hat sich nicht wirklich viel geändert. Was sich eigentlich viel mehr ändert in vielen Stellen, ist die Einstellung.
Dass man einfach nur sagt, erst ein Skript gelesen und das Skript durchgesetzt und nicht mehr hin und probieren, selber Sachen zu erarbeiten.
Genau.
Und dann kommt man nämlich genau zu dem Punkt mit der mechanischen Fertigkeit, weil ich bin ganz ehrlich, auswendig lernen kann, auch interessierte Arbe.
Ja, genau. Genau.
Also es ist halt die Fortsetzung der Schule. Ja. Die Schule macht ja diesen Fehler schon.
Genau.
Was für einen logischen Sinn hat denn im laufenden Jahr? Ich glaube, das schreibt so ein Schüler 20 Schulaufgaben im Jahr. Schätze mal. Mit den nächsten mindestens. Also das heißt, der hat ja pausenlos eigentlich nur Prüfungslernen statt Kapieren.
Kurzzeitlernen, Input und
Kurzzeitlernen. Genau. Und das wird jetzt halt eben durch
das Abfahren nicht mehr. Also auf dem letzten Drücker hinbringen kann ich. Also Kurzzeitlernen, Arschsätzen, drei Jahre lang durchschreiben.
Aber es ist ein generelles Problem, dass alles so.
Ich meine, es ist gut, dass ich kein Professor war, wenn du nicht anarbeitest. Ich hätte jedenfalls einen lernen können, wenn ich das könnte. Ja.
Und als generelles Problem, dass man alles sehr, sehr schnell haben will. Und natürlich durch diese Echsen, also setze ich ja überall, wo man hinguckt. Eigentlich ist alles, muss schnell gehen, man hat für nichts mehr Zeit sozusagen. Und genauso ist es in der Schule auch. Ich sehe durch die vielen Echsen und kurzen Schulaufgaben, sehe ich sehr, sehr schnell sozusagen ein Leistungsprofil. Und zumindest, ich habe Daten, die ich auswerten kann. Wenn ich quasi ein Jahr lang warte, ja, natürlich, aber ich habe was, auf das ich mich berufen kann. Wenn ich quasi jetzt ein Jahr lang ins Leere laufe und dann am Ende quasi erstmal ein Resultat habe, dann hat er zwar ein ganzes Jahr Zeit, was zu kapieren, macht er es nicht, habe ich aber nichts, woran ich ansetzen kann, und kann die Zeit sozusagen nicht zurückdrehen. Schreibe ich ziemlich zeitig, weiß ich, und alle fallen durch. Das stimmt allerdings, aber das
ist die Gefahr. Allerdings aber Semesterferien dazu nutzen, weil du 600 Euro zu fahren, dann fehlt natürlich die Zeit, um sich auch mal selber hinzusetzen und sich mal Vorlesungen nachzuarbeiten oder Sachen nachzuarbeiten. Genau. Also dann weiß ich die Katze selbst in den Schwanz. Ja.
Ich habe 71 bis 81 Filfer.
Was für die?
An der Philosophischen Fakultät.
Achso.
Kurz, da war das wirklich anders. Da hatte jeder fast einen Rechnerrhythmus. Die Leute haben sich zum Staatsexamen angemeldet und gesagt, so, jetzt reicht's. Und ich habe es völlig anders dann gemacht, weil ich bei deutschen Praktiken schon ausgestiegen bin und gesagt habe, na, das mache ich auf keinen Fall. Ich konnte lernen. Ne? Das, was bei so einer Prüferei rauskommt, wird man 10 Jahre später merken, wenn der gar nichts mehr kann. Weil er ja gar nicht Fachbildung kann und selber kapieren und merken, da sind Defizite. Ich kann mich erinnern, wir hatten ein Seminar, ein Hauptseminar, wo wir mit dem Professor Stürmer, sagt euch vielleicht was aus dem Fernsehen, weil das war Angeber, ist der sich immer so selber beweihräuchert, im Namen von Kohl und der Geschichte. 3 Stunden lang rumgeschritten über Unsinn, den er erzählt hatte. Und da hat ihm sogar sein Assistent dann noch gesagt, das war doch Quatsch. Ne? Dann stellt sich einer der Studenten hin, der hat Ethik in der Geschichte studiert, der kam schon aus dieser Linke. Und der hat gesagt, ja Herr Professor, was stimmt denn jetzt? Müssen Sie uns am Schluss schon noch sagen? Und da hat dann selbst der Stürmer gesagt, nein, das müssen Sie selber rausfinden.
Ja. Naja, also
das ist die völlig andere Denkungsart, das gibt es halt
nicht mehr. Nee, das gibt es halt so nicht. Aber das ist, glaube ich, sehr wichtig. Also ich habe ja auch, also ich habe ja erst in den 80ern, zweiter Hälfte 80er studiert, aber da war das eben auch so, dass ich dann meinen Stundenplan hatte und habe gedacht, gehe ich doch nicht nach Hause, habe ich doch jetzt noch 2 Stunden Zeit, was machen wir denn mal? Dann habe ich das gedruckte Vorlesungsverzeichnis genommen, geblättert irgendwo und dann so, okay, dann schaue ich mir jetzt hier mal Architektur an, Jugendstilarchitektur, ja, schaut ja nichts, kann man ja mal sehen. Oder dann war ich an der medizinischen Fakultät, hab da was gesehen, was aber ganz furchtbar war, diese überfüllten Hörsälen und so. Dann habe ich verschiedene Programmiersprachen gelernt. Wahrscheinlich säße ich jetzt nicht hier, wenn ich das nicht gemacht hätte. Das war ja überhaupt nicht vorgeschrieben. Also ich habe dann Pascal gemacht mit Lochkarten noch und Lisp und solche Sachen. Ja, und dann bin ich, dann habe ich sogar einen Job bekommen, weil ich halt da in diesen Programmierkursen war und da aufgefallen war, habe ich dann einen Job bekommen, wieder bei der medizinischen Fakultät, beim Institut für medizinische Dokumentation und Statistik, also jetzt heißt es, glaube ich, Medizininformatik, und das waren ja auch wichtige Erfahrungen, ne? Und das konnte ich eben einfach machen. Jetzt wird gleich gefragt, wo gibt es ECTS-Punkte und
wo kann ich meine Module abhaken? Ich habe es sogar nachgezogen, aber ich habe beim Prüfungsamt mal nachgefragt, die durchschnittliche Anzahl an Wahlfächern, das heißt nicht durch die Prüfungsordnung vorgeschriebene Fächer, wie die Belegungsanzahl sich in den letzten 10 Jahren verändert hat. Und das, das Beispiel passt für alle Fächer. Es ging deutlich runter und mit der Einführung des Bachelor-Master-Systems.
Ja. Aber das kann ich auch noch sagen, das wollte ich nämlich sagen, das ist schon länger abzusehen, weil du sagst, jetzt über 10 Jahre schon zu sehen. Ich habe 2005 das Studium angefangen als Pharmazeut, Apotheker. Habe nach 2 Semestern einen Querwechsel zur Biologie gemacht, habe da dann weitergemacht. Und es ging ja damals schon, das war schon abzusehen. Es hieß, du kannst deinen Stundenplan selber bauen. Ich war selbst auch ein paar Mal Tutor, also habe die Neuankömmlinge empfangen, habe den ersten Stundenplan mit denen gebaut, gezeigt, wo es ist. So, das ging damals schon los. Es hieß gleich von vornherein, 4 Semester, nach 4 Semestern machst du dein Vordiplom, hast maximal 6 Semester Zeit. Bis dahin musst du die Scheine haben. Und wenn du dir das mal angeguckt hast, war eigentlich gerade im Grundstudium ganz deutlich sichtbar, Hauptstudium legt sich ein bisschen. Aber dann im Grundstudium hast du wieder gesehen, komplett, du warst dicht. Wenn du deinen Plan gemacht hast für die Woche, da hast du nichts anderes mehr nebenbei gemacht. Weil du genau wusstest, nach einem Semester, was ein halbes Jahr ist, in etwa, schreibst du deine Klausuren. Und da hast du den Zeitdruck auch schon gehabt. Und hattest nicht mehr so viel Zeit sozusagen.
Also da ist jetzt, das muss man auch mal ganz fair sagen. Also ich habe auch studiert, auch in dieser Zeit. Und man muss dann halt einfach manchmal die Kraft haben. Okay, das steht zwar im Studienplan drin, da steht aber die Prüfung, dann lass man einfach die volle Sünde wegmachen, stattdessen was so passiert. Ich meine, Mara weiß es ja, wir haben ja einige Male auf dem Kollegienhaus ganz interessante Zeit verbracht. Wo er eine Vorlesung gegeben hat, habe ich mich auch eingesetzt. Das ist null, aber überhaupt nichts mit meinem Studium zu tun hat. Nur, das ist eben genau der Punkt, die Reife zu erlangen, auch mal zu sagen, Entschuldigung, Mathematik für Ingenieure interessiert mich jetzt keinen Fazit, da gehe ich nicht hin, ich mache irgendwas, was mich interessiert. Klar, die dritte Möglichkeit, die zur Auswahl steht, ist die, puh, ich bleibe im Bett liegen und gammel rum.
Ja, das ist
genau die gleiche Auswahl. Nee, ganz ehrlich, die Möglichkeit gibt es. Die gleiche Möglichkeit gibt es auch im Sommer, ich kann sagen, okay, ich lerne einfach 5 alte Prüfungen auswendig, oder ich setze mich hin und befasse mich nicht nur mit dem Skript, das ich irgendwo bekommen habe, sondern schnappe mir auch mal ein Buch und probiere mal eine andere Meinung zu machen. Weil dieser ganze Punkt mit Humboldt, was da vielfach vergessen wird, ist ja nicht nur, dass das Wissen frei ist, sondern dass auch die Verantwortung zu filtern, was man haben will, zurück zum Nutzer geht. Und das ist im Studium genau das Gleiche. Auch bei Bachelor und Master ist es meiner Ansicht nach heute auch noch möglich, sein eigenes Profil zu bilden und vor allen Dingen auch nach eigenen Gesichtspunkten etwas zu machen, was man gerne auch hätte. Die Uni ist immer noch frei. Schlicht und einfach. Und Uni ist auch schlicht und einfach kostenlos. Immer noch. Du kannst dich in jede drecksverdammte Lehrveranstaltung, die im Uni bist, drin steht, reinsetzen und kannst, wenn du mit Prüfer redest, auch in jeder Veranstaltung eine Prüfung machen. Wenn du willst. Und es hindert dich auch kein Mensch dran, auch nach keiner Prüfungsordnung, die in der Uni derzeit gültig ist, hier zu genau solchen Gründen auch ein Urlaubssemester zu nehmen, mit der Begründung. Es hindert dich auch keiner daran, dein Vordiplom nach 7 Semestern zu machen, auch in der Zeit des Vordiploms. Auch wenn der Prüfungsordnung drinsteht, es soll in 6 Semestern sein, dann sollte man den rechtlichen Unterschied zwischen soll und muss kennen. Ist nämlich so. Und das vergessen auch viele Tutoren und viele Leute, die auch in der Rechtsstelle der Uni sitzen. Es gibt auch immer noch Leute, die ihr Vordiplom nach 9 Semestern machen. Und es gibt auch immer noch Leute, die ihren Bachelor, weil die gibt es ja nicht erst seit 3 Jahren in der Uni Erlangen, es gibt auch Leute, die ihren Bachelor erst nach 10 Semestern machen. Die Möglichkeit ist da. Nur wenn von außen den Leuten aufoktroyiert wird oder auch eingetrichtert wird, schnell, und man glaubt das am Ende noch.
Ja, das liegt daran im Campus-Management-System, wo du dann was dann präsentiert bekommst und dann sieht das aus, dass, ob du das jetzt sofort machen musst. Ne? Und dann machen die Leute das natürlich.
Und ich meine, der Punkt, dass man dann irgendwann mal die Reife anlangt, zu sagen, das will ich nicht, das ist ja genau der Punkt, der einem in der Schule schon quasi vorenthalten wird. An der Uni wird es jetzt leider eben mit vororganisierten Stundenplänen diese ganzen Sachen eben auch doch so weit.
Naja, ich mache meine.
Es gibt ja Gott sei Dank noch Leute, die ihr eigenes Ding durchziehen.
Ich mache ja meine Vorlesungen seit 2 Semestern als Podcast auch und sage den Leuten, bleibt doch zu Hause. Man könnte ja auch bequem im Bett hören. Aber natürlich die Prüfung, die muss natürlich dann bestanden werden.
Es gibt einige Professoren, die da sich zu eitel für sich erschienen. Ja. Letztens von einem gehört, der
braucht. Ja, ich habe auch davon gehört.
Nur Streaming erlaubt und keine Aufzeichnung, damit die Leute dann vor dem Rechner sitzen müssen, wenn er sie hält.
Ja, aber das kann man doch dann aufzeichnen in seinem Computer.
Aber es wird halt nicht irgendwie zentral angeboten dann wieder.
Ja. Allerdings verpasst man auch, ich hatte einen Professor, der war auch relativ, oder ist, glaube ich, der berühmteste Mann von der Ernst-Arndt-Universität in Greifswald gewesen, der Jäger. Und der Hacker hieß er. Und der hat sich dann befasst so mit, jetzt habe ich es vergessen, Egal, das war sehr wichtig. Habe ich vergessen. Ja, aber das Interessante an seiner Vorlesung war, wenn du drin gesessen hast, der hat sehr interaktiven Unterricht gemacht sozusagen. Der hat seine Vorlesung quasi, der hätte vielleicht eine 20-Minuten-Folge gekriegt, aber sehr interaktiv mit den Studenten gearbeitet. Und wenn du das quasi, wenn du da nicht warst, dann bist du echt
einfach mal nach der Seite gegangen.
Klar, das ist ja auch der Seminare, das natürlich nicht.
Nee, das war eine richtige Vorlesung. Da haben wirklich reingepasst, ich glaube 90 Leute in den Saal. Die haben mich drin gesessen aus unterschiedlichen Semestern, verschiedene Stufen. Humanbiologie wird da oben noch mit ausgebildet, die haben mit drin gesessen zur Biologie. Und das war.
Ja, gut, aber ich meine, wenn du da durch die Veröffentlichung von
Podcasts
und auf flächendeckender Sache dann wirklich eine Abstimmung mit den Füßen des Kopfes bekommst, dann könnt ihr vielleicht sogar auch bei manchen Herren mehr Qualität mal ein bisschen nach oben
gehen. Ja, ja.
Weil das ist ja der andere Punkt. Wenn du die Freiwilligkeit hast und sich auch endlich mal das Wissen durchsetzt, das um die Prüfung am Ende zu machen, es vollkommen egal ist, ob ich mich in die Vorlesung einsetze, mich selber mit dem Buch hinsetze, mir ein Buch in den Kopf schlage und auf Wissen zu übertragen, ich Impuls hoffe, oder was auch immer alles tue, am Ende zählt, dass ich die Prüfung irgendwie schaffe. Das ist ja wieder der hohe Gedanke, am Ende noch eine Prüfung, die entkoppelt ist vom eigentlichen Prozess der Wissenserlangung oder des Verstehens oder wie auch immer alles.
Wenn du es ganz frei halten willst, dann darfst du eigentlich während des Studiums überhaupt keine Prüfung machen. Ich meine, natürlich muss man davon sehen, dass viele Menschen das ausnutzen würden. Aber im Endeffekt wäre deine Diplomarbeit dann die letztendliche Prüfung. Und dann könntest du nämlich auch so einen Mix machen, wie zum Beispiel, du setzt dich in Linguistik mit rein, machst auch ein bisschen Mathematik. Und ich meine, da erstmal was zu finden, was irgendwie mit Sprachen und Mathe zu tun hat, das vielleicht geht's auch. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ja, wahrscheinlich geht das sogar sehr gut. Aber,
sehr gut.
Aber
alles möglich, wenn man so will.
Aber dann, ich meine, jetzt gibt es zum Beispiel so, das wird da oben auch ausgebildet, Bioinformatik gibt es dort oben. Was genau ist, weiß ich nicht, so hundertprozentig, aber es beschäftigt sich zum Beispiel mit so Wahrscheinlichkeitsberechnung wahrscheinlich für irgendwelche Sachen. Keine für Rinderherden oder so. Aber so eine Kurse gibt es und da kennt man natürlich auch, wenn man ganz weißes Wissen hätte, von selbst drauf kommen können. Also wenn alles frei wäre und man keine Prüfung hätte, da hätte man natürlich Bio sich reinsetzen können, bisschen Informatik, wenn es einem denn gut dünkt sozusagen, und hätte in die Richtung seinen Abschluss gemacht.
Hätte ich auch heute noch keine Ahnung.
Gut, also bevor das im Zwiegespräch ausartet, wir sind glaube ich am Ende. Wie ihr mich erreicht, ist .de. In meinem Blog, der hier jetzt doch ist verzeichnet, Blog mar-online.de, gibt es auch die Folien. Kann man also alles nochmal nachsehen, auch die Links und so. Ja, und erreichbar bin ich auch auf den üblichen Wegen, wie man hier sieht. Und freue mich über eine Fortsetzung der Diskussion. Ja.